Der heutige Predigttext steht in Jeremia Kapitel 20, die Verse 7 bis 11. Wiederum aus der Basisbibel. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist für mich zu stark geworden und hast gewonnen. So bin ich jeden Tag zum Gespött geworden. Alle lachen mich aus. Immer wenn ich reden will, schreie ich es heraus. Gewalt und Zerstörung muss ich rufen. Das Wort des Herrn ist mir eine Last geworden. Den ganzen Tag bringt es mir nur Hohn und Spott. Ich fasste für mich den Entschluss, ich denke einfach nicht mehr an ihn. Nie wieder werde ich in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen wie Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren. Ich versuchte es auszuhalten, schaffte es aber nicht. Ich hörte das ganze üble Gerede. Er verbreitet um sich herum nur Schrecken. Zeigt ihn an. Ja, lasst ihn uns anzeigen. Selbst alle, die mir nahestehen, warten nur, dass ich stürze. Vielleicht schaffen wir es, ihn vorzuführen. Dann können wir ihn packen und uns rächen. Doch der Herr ist bei mir. Er beschützt mich wie ein starker Held.
Ich bete. Ja, du guter Gott, in deinem Wort finden sich eben auch manche Passagen, die uns arg herausfordern, bei denen wir stutzen, bei denen wir vielleicht gar denken, nein, das kann man doch so nicht sagen. Und das kann doch nicht sein Ernst sein. Herr, aber auch diese Worte stehen in deinem Wort. Und dein Wort hat die Macht, dass wir sie einfach nicht überhören können, dass sie uns packen und dass sie uns noch einmal ganz neu in Frage stellen, wir uns selbst in Frage stellen. So bitten wir dich, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt, dass es uns hilft, unser Leben zu führen aus dem Vertrauen zu dir und in der Nachfolge deines Sohnes Jesus Christus. Du, Herr, unser Herr und Heiland, gibst uns deinen Geist. So lass uns dein Wort hören. Rede du. Amen. Liebe Gemeinde, diese Sätze, die wir da gerade vorgelesen bekommen haben, die lassen uns aufhorchen. Vielleicht stockt uns gar der Atem. Darf ein gläubiger Mensch so mit Gott reden? Wie kann einer, der im Namen Gottes predigt, und Jeremia war ja ein solcher, wie kann einer, der das tut, oder wie ein Christ auch, der die gute Nachricht sagen soll, dass Gott rettet, oder eben wie Jeremia über das drohende Gericht redete und darüber, dass das Gericht bedeutet, wenn man die Rettung ablehnt, die er anbietet. Wie kann also einer, der das zu verkündigen hat, der das verkündigt, so von Gott reden? Vielleicht haben wir mit solchen Sätzen aber auch deshalb heute unsere liebe Mühe und Not, weil wir es kaum oder gar nicht mehr kennen, wegen unseres Glaubens angefeindet zu werden oder aufgrund unseres oder in unserem Glauben angefochten zu sein. Schauen wir also einmal nicht nur auf diesen kurzen Abschnitt aus dem Prophetenbuch, sondern auch ein wenig in das Leben des Jeremia. Vielleicht kommen wir so seiner harten Rede und dem ja dann doch auch wieder überraschenden, Gott sei Dank positiven Ende auf die Spur. Und mein erster Punkt lautet deshalb Gottes Berufung. Am Anfang steht seine des Propheten Jeremia Berufung. Gott nimmt den jungen Mann Jeremia, Priestersohn aus dem Vorort Jerusalems, Anatot, in seinen Dienst. Das erinnert mich an meine Berufung und daran, wie ich von Gott dazu gebracht wurde, ganze Sache mit ihm zu machen und mich endlich taufen zu lassen. Wen Gott beruft, den nimmt er ganz in Beschlag. Wer Jesus Christus glaubt, ihn als seinen Herrn und Heiland annimmt, der folgt ihm nach. Der tritt in seine Fußstapfen, auch wenn die ihm viel zu groß sind. Und das ahnt man schon, wenn man sich auf diesen Weg macht. Und dennoch, man geht ihm nach, denn er hat einen ja gepackt. Er hat das Herz berührt. Er hat einen seine Liebe spüren lassen. Oder vielleicht auch die Konsequenz vor Augen gestellt, ihm nicht zu vertrauen, ohne ihn leben zu wollen. Bei mir war es beides. Ich war schon länger mit ihm unterwegs, hatte schon 2-3 Jährchen als Mitarbeiter in der Jugendarbeit auf dem Puckel. Doch die eindeutige, klare Entscheidung fehlte noch, die Taufe. Ich habe immer gedacht, dass da noch etwas kommen muss, eine gewaltige Erfahrung, eine Bekehrung. Doch dann träumte ich eines Nachts davon, dass ich wie die Schwester eines Handballkameraden plötzlich tätlich verunfallen könnte und dann vor Jesus stünde. Und er würde mich fragen, warum hast du dich nicht taufen lassen? Warum hast du dich nicht ganz auf mich eingelassen? Du wusstest doch alles. Worauf hast du noch gewartet? Und damit hat er mich, mit den Worten des Jeremia, überredet. Ich würde sagen, eher überzeugt. Wie war das bei dir? Erinnerst du dich daran? Gab es eine regelrechte Bekehrung, ähnlich der des Paulus, die also wirklich das Leben von der einen Richtung total in die andere Richtung umlenkte? Oder war es eher wie bei mir ein Prozess, sich dem Glauben immer mehr anzunähern, durch das Leben in der Kirche, regelmäßigen Gottesdienst besuchen, Mitarbeit in einer Gruppe der Kirche im Chor vielleicht mitsingen oder in der Frauengruppe, in der Leitungsarbeit, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wo auch immer. Jeremia wurde von Gott überrascht. Bei ihm war die Berufung zum Propheten eher der Bekehrung des Paulus ähnlich. Allerdings hat er sich dieser Berufung anfänglich widersetzt, hat sie abzuwehren versucht, ganz ähnlich, wie das Herr Mose auch getan hat. Jeremia fühlte sich zu jung für diese Aufgabe, zu unerfahren also und vielleicht auch noch zu weich, zu schwach, mit zu wenig Rückgrat. Wie soll ich den Menschen begegnen mit diesem Auftrag aufzubauen und einzureißen, auszusehen und abzuernten, so wie es am Anfang des Buches heißt. Vielleicht war er eben sich bewusst, dass er mental dafür nicht stark genug war, noch nicht stark genug war. Doch Gott hat ihm versprochen, dass er ihm beisteht. Er hat bestätigt, dass seine Aufgabe keine leichte ist mit solchen Sätzen. Ja? Aufbauen ist ja schön, aber einreißen? Aber er werde ihn eben dabei nicht im Stich lassen. Er werde ihm die nötige Kraft und auch die immer wieder richtigen Worte geben. Werde ihn schützen vor Anfeindung und Anfechtung. Und Jeremia hat sich auf Gott eingelassen, seine Berufung angenommen. Man könnte natürlich auch sagen, wer kann sich Gott schon widersetzen? Wer kann sich seiner Berufung entziehen? Die Geschichte des Jona, eines anderen alttestamentlichen Propheten, spricht jedenfalls dagegen, dass das möglich ist. Auch an ihm, an Jona, wird sichtbar, Gottes Berufung, und das ist dann mein zweiter Punkt, betrifft die ganze Existenz. Jeremia diente Gott mit seinem ganzen Leben. Alles war von seinem Auftrag umfasst und beeinflusst. Jeremia war nicht verheiratet. Nicht, weil er keine Frau gefunden hätte, nein, um seines Auftrags willen. Alttestamentliches Zölibat sozusagen. Aber er durfte nicht einmal zu einer anderen Hochzeit gehen, sie mitfeiern. So sollte er zeigen, wie ernst die Lage ist und dass es eben keinen Grund gibt zu feiern. Und dass jede Eheschließung sinnlos ist, weil doch bald die Katastrophe über Israel hereinbrechen wird und eben auch vor allem über Jerusalem, die Hauptstadt. Und Jeremia musste sich darüber hinaus von weiteren gesellschaftlichen Anlässen distanzieren, fernhalten. Er durfte auch in kein Trauerhaus gehen, um seine Anteilnahme auszudrücken, so wie es eben üblich war. All das war Teil seiner prophetischen Existenz. Und wir entnehmen ja unseren Versen, denke ich, wie einsam er war, wie sehr er darunter litt, mit seinem Leben tatsächlich anderen vor den Kopf zu stoßen und dass sie ihn um dieser seiner Botschaft willen hassten. Natürlich, keine Frage, diese existenzielle Betroffenheit Jeremias war auf ihn gemünzt. Die war durchaus speziell. Und doch galt es für andere Propheten ähnlich, dass sie mit ihrem Leben, nicht nur mit ihren Worten, verkündeten. Hosea hat im Auftrag Gottes eine Prostituierte geheiratet. Und Jesaja ist 3 Jahre lang, also nicht mal nur 3 Minuten oder vielleicht 3 Stunden, 3 Jahre lang nackert durch die Gegend gelaufen. Als Zeichen dafür, dass es den ägyptischen Gefangenen des Königs von Assur genauso gehen wird. Und damit zugleich als Warnung an Israel, sich eben nicht auf menschliche Verbündete, in dem Fall eben die Ägypter, zu verlassen, sondern allein auf Gott. Als Christen ist es uns doch auch bewusst, oder? Wir sind Christen nicht nur am Sonntag. Unser Glaube betrifft unsere ganze Existenz. So wie die Jünger Jesu alles aufgegeben haben, ihren Beruf, ihre Familie, um ihm nachzufolgen. Ja, Petrus ist verheiratet geblieben. Doch sein Leben war von dem Tag an, als Jesus ihn zu seinem Jünger gemacht hat, ein völlig anderes. Und Paulus' Existenz wurde ebenfalls auf den Kopf gestellt. Aus einem Zeltmacher, der meistens ja irgendwo am Mittelmeer lebte und arbeitete, wurde ein Gemeindegründer, der Tausende von Kilometern reiste. Und das zu Zeiten, als es noch keine ICEs und Flugzeuge und Autos und Ähnliches gab. Mein Leben war vor meiner Taufe auch ein anderes, auch wenn sich gar nicht so viel geändert hat. Und das galt dann umso mehr, als ich in den Dienst als Pastor ging. Da habe ich gedacht, ach, geschafft. Jetzt werden die Menschen mir begeistert zuhören. Nun werde ich respektiert. Nun werde ich mit der jeweiligen Gemeinde neu durchstarten. Mit mir wird die Gemeinde ganz neu lernen, was es heißt, Gemeinde Jesu zu sein. Doch dann ging es mir immer mal wieder durchaus ähnlich wie dem Jeremia. Ich musste nicht Gewalt und Zerstörung rufen wie er, nicht das Gericht verkündigen. Und doch bin ich aufgrund der einen oder anderen Predigt oder auch Aussage in persönlichen Gesprächen angefeindet worden. Und auch mein Ringen darum, Gemeinde zu erneuern, sie dazu zu bringen, ihren Auftrag zu erfüllen, also sich nicht nur so für sich fröhlich zu treffen, aber ansonsten keinerlei Wirkung in der Welt zu erzeugen, daraus hervorzugehen und wieder rauszugehen, offen zu werden, den Auftrag in dieser Welt, die Missio Dei Jesu zu erfüllen. Und das bedeutet ja immer auch Veränderung, Unruhe, sich auf die Menschen einlassen. Dafür habe ich auch Anfeindung erlebt. Da haben Leute in der Gemeinde gegen mich intrigiert. Und wieder andere wollten sich bei mir, ich sage das mal so, einschleiben, indem sie mir davon erzählten. Und ich habe in Auseinandersetzungen mit Brüdern gestanden, die mich an meiner Berufung haben zweifeln lassen. Ich bin ein Harmoniemensch. Das war schon am Anfang unserer Ehe immer so. Wenn wir im Streit waren, dann musste das bis abends aus der Welt geschaffen sein. Ich konnte so nicht ins Bett gehen. Ich habe das nicht ausgehalten. Und so halte ich Streit ganz schlecht nur aus. Und ja, da war ich auch in Versuchung, mal die Brocken hinzuschmeißen. Oder einfach zu sagen, Mensch, ist doch egal, lass ihn doch machen. Machen wir so, wie er meint. Doch ich konnte nicht. Gott sei Dank konnte ich nicht. Ich hatte auch das große Glück, dass ich nicht wie Jeremia alleine unterwegs war. Der hatte nur seinen Schreiber an seiner Seite. Ansonsten sagt er ja selbst seine Familie stand gegen ihn. Ich hatte immer Älteste an meiner Seite, eine Gemeindeleitung, die mitgegangen ist und mir den Rücken freigehalten hat. Aber ich hätte auch, glaube ich, ohne das nicht aufhören und einfach klein beigeben können. Die Auseinandersetzungen mussten geführt werden, weil sie dem Auftrag Jesu um die Missio Dei eben entsprachen. Und glücklicherweise war ich mit meiner Gemeindeleitung darin immer einig, dass das nötig ist. Das, was mir widerfahren ist, ist allerdings, und das sage ich auch in aller Deutlichkeit, ein Zuckerschlecken gegenüber dem, was Christinnen und Christen beispielsweise der bekennenden Kirche haben aushalten müssen. Denken wir an Dietrich Bonhoeffer, der die Chance hatte, in England zu bleiben, wo er 1933 eine Auslandspfarrstelle angetreten hatte. Doch er konnte nicht anders. Er musste nach Deutschland zurückkehren, gegen das Regime kämpfen, gegen die Judenverfolgung, gegen den Führerkult und für das Bekenntnis zu dem einen Herrn und Retter Jesus Christus. Auch er hat mit sich gerungen, immer wieder. Auch er kannte solche Phasen, in denen er unsicher war, an sich und seinem Auftrag zweifelte. Und da sind heute die Christinnen und Christen, die das in ihren Ländern erleben müssen. Ich denke an die Geschwister in Syrien, die in großer Sorge darüber sind, dass das neue Regime doch wieder andere Religionen unterdrücken und bekämpfen könnte. Oder es zumindest zulässt, dass das islamistische Gruppierungen tun, so wie sie es gerade mit den Aleviten getan haben. Und da sind die vielen Geschwister im Iran oder China, Nordkorea und manchem anderen Land, die im Untergrund leben müssen, ihren Glauben nur im persönlichen Bereich bezeugen können. Auch in ihnen brennt das Feuer des Wortes Gottes. Sie wollen die gute Nachricht weitersagen, aber sie wissen genau, sie müssen damit sehr vorsichtig sein, weil sonst ihr Leben gefährdet ist. Wo ist da die Grenze des Sich-Zurücknehmens, wo gibt man gewissermaßen auch den Glauben dann auf? Eine Frage, die sie immer wieder umtreibt. Sie sind, wie wir Christen eben alle, mit ihrer ganzen Existenz berufen. Und deshalb mein dritter Punkt: Mit unserer ganzen Existenz dienen wir Gott. Denn er ist dabei. Jeremia hat mit seinem Leben gepredigt. Es gab eine ganze Reihe von Menschen, die er überzeugt hat, dass er recht hat mit seiner Botschaft von der drohenden Katastrophe, weil sie die Katastrophen und Nöte in seinem Leben sahen. Weil er mit seiner ganzen Existenz dafür eintrat und das Leiden, das ihm das einbrachte, aushielt. Gottes Wort an die Menschen weitersagen und sie zur Umkehr auffordern, ist eben nicht immer nur mit Beifall begleitet. Er litt an seiner Predigt, für seine Verkündigung. Und genau da wurde er glaubhaft. Genau dadurch hat er Menschen die Augen geöffnet. Ich finde es erstaunlich, dass Jeremia trotz seiner inneren Zerrissenheit, seiner Depression, die er manchmal, ja, die auf ihm lastete wie eine Bleidecke, dass er trotz seiner Verzweiflung, seinen Zweifeln, seinen Vorwürfen Gott gegenüber dann eben doch mit solchen Sätzen wieder enden konnte. Doch der Herr ist bei mir. Er beschützt mich wie ein starker Held. Nein, es war für ihn keine Alternative zu schweigen. Es war für ihn keine lebbare Option, Gott einen guten Mann sein zu lassen und sich von ihm abzuwenden und seinen eigenen Weg zu gehen, so wie Jona es ja versucht hatte. Er konnte es schlichtweg nicht. Das Wort Gottes hatte ihn gepackt und packte ihn immer wieder aufs Neue. Seine Wahrheit hatte sein Herz erfüllt und erfasst. Und wenn er sich auch allzu oft einsam fühlte, ja, wie ein Einzelkämpfer sich vorkam, ja, selbst Gott ihn eben im Stich gelassen zu haben schien, obwohl er ihm doch was anderes versprochen hatte am Anfang, er konnte nicht anders, als dennoch auch in dieser tiefsten Tiefe und Verzweiflung auf Gott setzen. Auf wen oder was denn sonst? Und deshalb endet unser Abschnitt mit eben diesem kräftigen Doch. So wie Psalm 73 mit dem Dennoch bleibe ich stets an ihm. Und Dietrich Bonhoeffer hat dieses Doch in einer Predigt am 21. Januar 1934 in London, eben in diesem in dieser Auslandsfahrstelle, zu unserem Text so erfasst. Aber eben hier, wo einer meint, den Weg mit Gott nicht mehr länger gehen zu können, weil er zu schwer ist. Und solche Stunden kommen über jeden zu seiner Zeit. Wo uns Gott zu stark geworden ist, wo ein Christ unter Gott zusammenbricht und verzagt, da wird uns Gottes Nähe, Gottes Treue, Gottes Stärke zum Trost und zur Hilfe. Oder wie Paulus es erfahren und bekannt hat, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also da, wo wir Christinnen und Christen unser ganzes Leben in Jesu Hände legen, wir ihm nachfolgen, uns ihm ganz ausliefern und zur Verfügung stellen, eben auch mit unseren Sorgen und Nöten, mit unseren Grenzen und Schwächen. Da werden wir zu vollmächtigen Zeugen des gekreuzigten, auferstandenen Jesus Christus. Und dazu sind wir berufen, alle, die wir ihm glauben. Amen.